Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst. Bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Tobi.
Hi Urs.
Na, wie fühlt es sich an als Großvater?
Als Großvater? Da habe ich irgendwie eine Generation übersprungen. Ich weiß gar nichts davon. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du raus willst.
Wirklich?
Ich glaube schon.
Ja.
Die Super-Grandfather-Regelung. Ich weiß gar nicht, wer den Begriff so gefunden hat, aber es geht wohl um Nachhaltigkeitsberichterstattung und die besonderen Regelungen, die uns als WP noch zugutekommen, die wir schon Bestandsschutz haben.
Ja, und die nennt man eben Grandfathering Rule. Also wenn wir als Alt-WPs, so kann man uns jetzt bezeichnen, Tobi, im Club, oh, willkommen im Club, nichts mehr mit Jung-WP, sondern wir sind jetzt inzwischen die Alt-WPs. Wenn man bestellt, ich glaube vor dem 1.1.26, oder?
Ja.
Dann darf man so eine Vereinfachungsform unterstellen. Und dann, das heißt, man braucht 40 Stunden Fortbildungsstunden und dann ist man quasi geeignet, so einen Nachhaltigkeitsbericht zu prüfen. Ja.
Und das haben wir hinter uns gebracht.
Das haben wir letzte Woche hinter uns gebracht und dann dachten wir, das ist doch eine super Möglichkeit, das Thema, was wir eh schon mal geteasert hatten, jetzt mal hier in unserem Podcast aufzunehmen und die nächsten 3 Folgen sollen davon handeln.
Genau. Also eine kleine Serie, die wir starten mit einem themenspezifischen Feld, das glaube ich viel interessiert, wo auch vieles noch unklar ist, ja, die politische Situation auch relativ spannend ist zurzeit. Und wir stürzen uns einfach mal ins Fachliche dazu rein.
Eigentlich ist es schon Wahnsinn, gell? Weil wenn wir jetzt darüber sprechen, vielleicht kann es schon sein, wenn es veröffentlicht ist, dass es dann sich schon gedreht hat.
Weil der Olaf sich doch noch entschieden hat, Ja zu sagen. Oder?
Ich glaube, der würde Ja sagen.
Der würde Ja sagen.
Ich glaube, der würde lieben gerne Ja sagen, dass das Thema abgeräumt ist. Aber ja, es bleibt spannend. Ich habe jetzt gehört, dass wohl ein Omnibus-Gesetz kommen soll von der EU, um die ganzen Einzelvorschriften zusammenzufassen und dann die Berichtspflicht um 25% zu reduzieren, wie auch immer das funktionieren soll. Sei es drum, der Plan ist schon, dass man auch so ein paar Hilfestellungen geben kann, wo man ein bisschen einsparen kann, jetzt mal aus Sicht des Aufstellers und Ersteller des Nachhaltigkeitsberichts. Und da gilt halt der Fokus dem Herzstück der doppelten Wesentlichkeitsanalyse, aber da sprechen wir nochmal drüber.
Genau. Ja, wir haben es ein bisschen angedeutet, wir wollen heute in der Folge einfach mal einen Überblick über die ganzen Themen und Begrifflichkeiten geben. Ich meine, da merkt man irgendwie auch, wenn man lange in der Branche jetzt schon unterwegs ist, es sind wieder einfach neue Begrifflichkeiten, die einem da begegnen. Ja, ein bisschen andere Begrifflichkeiten als in der Finanzberichterstattung es der Fall ist. Und da muss man auch einfach üben, mit den Begriffen umzugehen und die sicher verwenden zu können und einfach wissen, zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Ja, mit einem Vermögensgegenstand können wir irgendwie alle was anfangen. Aktiva und Passiva wissen wir auch. Aber jetzt geht's halt plötzlich um irgendwelche Datenpunkte, die es bisher noch nicht gab.
Und das versetzt den Berufsstand ganz schön in Aufruhr.
Das stimmt.
Also in allen möglichen Formen und Farben, wie man sich es nur vorstellen kann. Wir werden auch mal ein bisschen drauf eingehen wahrscheinlich.
Ja.
Unterschiedliche Meinungen von Berufsverbänden, unterschiedliche Ansichten von einzelnen WPs, wie man mit den Themen umgehen muss. Aber es ist klar, dass im Kern der Wirtschaftsprüfer wirklich der geeignete Prüfer dafür ist. Also sagen wir jetzt nicht nur aus Eigeninteresse dran oder weil es uns sehr viel Spaß macht, das Thema. Und wir auch das Vergnügen haben, tatsächlich auch schon Mandanten betreuen zu dürfen. Sondern weil wir wirklich glauben, dass die Kombination aus der Finanzberichterstattung und der Nachhaltigkeitsberichterstattung gegeben sein muss, um ein einheitliches Bild zu geben. Wir werden ja gleich darüber sprechen, wo dieser Nachhaltigkeitsbericht zukünftig verortet sein wird. Also wo darüber berichtet werden wird. Und da gibt es eigentlich nur einen Ansprechpartner, der alle Informationen mal zumindest mal angeschaut hat und dass eben keine Ineffizienzen entstehen und so weiter. Ist es sicherlich sinnvoll, dass der WP das prüft.
Definitiv, ja. Und ich meine, man kann natürlich mit großen Augen vor dem neuen Themengebiet stehen, der Nachhaltigkeitsberichterstattung, und sagen, oh je, mit was muss ich mich da jetzt beschäftigen? Aber es ist auch nochmal eine spannende fachliche Herausforderung, ja, Fragen, die man sich in der Finanzberichterstattung in der Prüfung gestellt hat, zu Prozessen und zu anderen Themen, einfach nochmal vertieft zu stellen und sich nochmal ganz tief und erweitert mit Prozessen im Unternehmen auch zu beschäftigen. Aber Urs, jetzt fang doch mal an. Was ist eigentlich Nachhaltigkeitsberichterstattung und woraus besteht die?
Ja, das ist jetzt aber echt eine gemeine Frage. Das ist eine sehr große Frage.
Stimmt.
Was ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung? Naja, wie der Name schon sagt, es wird nicht über Finanzen berichtet, sondern über Nachhaltigkeitsthemen. In der Vergangenheit kennen wir da verschiedene Standards, zum Beispiel die GRI-Standards. Ja, die waren wahrscheinlich mit das Größte, was es so gab. Gab aber auch von den IFRS eigene Standards, vom IAASB zum Thema Nachhaltigkeit. Schlussendlich wird da immer im Kern über drei Sachverhalte gesprochen. Über E, also Environmental, über S, Social und G, Governance-Themen. Die setzen sich unterschiedlich zusammen. Zum Beispiel die GRI kennen nur Impact-Themen, ja, während die vom IAASB eben die finanziellen kennen. Und so setzen die sich unterschiedlich zusammen und haben unterschiedliche Betrachtungsblickwinkel. Wir werden jetzt nachher sehen, was die ISS zu bieten haben. Aber im Kern geht es eben darum, dass ein Unternehmen über seine Nachhaltigkeitsthemen berichtet.
Und das ist vielleicht schon die erste Erkenntnis für manche. Es geht nicht nur um Umweltaspekte. Ja, Nachhaltigkeit wird oft im Privaten so ein bisschen mit Umweltthemen und Klimawandel in Verbindung gebracht. Das ist schon ein sehr zentrales Standardthema. Also wenn wir nachher mal über die Standards sprechen, über die ESRS, dann sieht man, dass das schon sehr viel Raum einnimmt in der ganzen Berichterstattung. Aber man darf das S und das G auch nicht vernachlässigen. Und das sind auch ganz wichtige Themen, die da reinspielen.
Genau. Und das sind wirklich sehr spannende Themen auch. Und die sind uns ein bisschen fremder, würde man vielleicht fast vermuten, als die Finanzberichterstattung, weil wir sie halt in dieser Form noch nicht kennen, weil sie eben auch noch nicht prüfungspflichtig waren. Aber sie geben wirklich einen tollen Einblick. Und man sieht dann auch ziemlich schnell, das Verständnis, was wir aus den Geschäftsprozessen aufgenommen haben, haben sehr viele Berührungspunkte. Bisher haben wir sie ja ausgeblendet, jetzt dürfen wir sie mit einbeziehen.
Genau. So, und wer darf denn jetzt oder wer muss denn ab wann und was? Da gibt's eine Unterscheidung, die aus der zugrunde liegenden EU-Richtlinie kommt, die eben besagt, dass der Erstanwendungszeitpunkt ab dem Geschäftsjahr 2024 für alle PEIS, also für alle kapitalmarktorientierten Unternehmen, gilt und für alle, die nach dem HGB der Größenklasse von großen Kapitalgesellschaften entsprechen, dass diese dann ab dem Geschäftsjahr 2025 berichten müssen, sodass im Jahr 2026 dann dort die ersten Berichte aufgestellt werden und auch geprüft werden müssen. Das ist jetzt die Prämisse, unter der die Richtlinie das Ganze sieht. Wir haben es schon angedeutet, durch die politische Situation mit der Regierung aktuell in Deutschland haben wir noch kein Umsetzungsgesetz. Wir werden nachher nochmal drauf eingehen, was das eigentlich dann bedeutet.
Und während du jetzt gesprochen hast, Tobi, habe ich nochmal kurz was recherchiert, weil ich...
Haben wir doch noch eine Bundesregierung.
Nein, nicht das, sondern weil ich, während ich mir ausgesprochen habe, gedacht habe, nee, da stimmt was nicht. Und ich habe was falsch gesagt, und zwar IAASB erlässt die ISA, die internationalen Prüfungsstandards, und das IASB ist für die IFRS zuständig.
Ist mir aufgefallen, kleine ich wollte es nur nicht live.
Ja, ich habe mich mit ganz großen Augen angeschaut. Zumindest habe ich das rein interpretiert. So, kleine Korrektur. Deswegen nehmen wir aber nicht neu auf.
Nee.
Okay. Wo wird dieser Nachhaltigkeitsbericht zukünftig verortet werden? Ja, der kommt in Lagebericht, wird Teil des Lageberichts sein. Das wird auch total spannend werden, weil ihr kennt es wahrscheinlich selber. Der Mandant hat einen Lagebericht, das ist vielleicht mal 3 Seiten lang, 4 Seiten lang. Man schätzt, dass der Mittelstand sowas zwischen 50 oder 40 bis 60 Seiten haben wird, also roundabout 50 Seiten der Nachhaltigkeitsbericht. Da muss man natürlich jetzt aufpassen, dass der Lagebericht selber nicht untergeht, wenn er da drin steht.
Stimmt.
So, und wenn der Nachhaltigkeitsbericht wahnsinnig farbenfroh ist und der Lagebericht sehr einfach, so wie man es bisher auch kennt, in einem Word-Dokument runtergeschrieben, muss man wirklich darauf achten, auch aus Sicht eines Adressaten, dass der nicht verloren geht und dass die Informationen, die da drinstehen, die ja weiterhin gesetzlich gefordert sind, nicht untergehen oder sogar vergessen werden.
Das
ist ein kleiner Tipp schon mal.
Und ich glaube auch, gerade im Chancen- und Risikobericht hinten drin, muss man vielleicht auch manche Dinge nochmal ein bisschen aktualisieren und hinterfragen, die sich dann auch einfach aus dem Teil der Nachhaltigkeitsberichterstattung ergeben. Ja, dass da keine, ich sag mal, Widersprüche und andere Angaben einfach auch enthalten sind. Das wird mit Sicherheit auch spannend. Ja, da kann man sich ganz neu vielleicht auch nochmal mit manchen Themen beschäftigen.
Ja, also ruhig ein bisschen frühzeitig damit anfangen, den Lagebericht schon mal umfangreicher zu schreiben. Vielleicht nutzt man jetzt auch nochmal das Jahr 24 dafür, nochmal ein bisschen was im Risiken- und Chancenbericht aufzubauen. Muss jetzt nichts reinschreiben, was da nicht reingehört, aber vielleicht macht es Sinn, nochmal ein bisschen neuen Blickwinkel drauf zu gehen und sich zu überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Genau. Was wir ein bisschen übergangen haben, ist jetzt beim Erstanwendungszeitpunkt. Es gibt gewisse Übergangsvorschriften und Größenvereinfachungen. Ja, da muss man im Detail dann nochmal reinschauen. Zum Beispiel für alle großen Kapitalgesellschaften mit weniger als 750 Mitarbeitern gibt es dann entsprechende Angaben, die noch nicht gemacht werden müssen in den ersten Jahren. Es gibt gewisse Angaben, die in den ersten 1 bis 3 Jahren noch nicht gemacht werden müssen, insbesondere wenn man die Datenpunkte noch nicht zur Verfügung hat oder nicht so einfach bekommt. Da kann man dann im Detail nochmal reinschauen. Also es gibt durchaus Vereinfachungspotenzial.
Und auch da der Tipp, Praxistipp,
ja.
Nutzt sie, ja, soweit es geht. Die Mandanten sind in der Regel weit hinterher. Wir haben jetzt auch ein paar gesehen, die jetzt erst mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse starten. Man sagt, so ein Projekt dauert zwischen 15 und 18 Monaten. Wenn man es wirklich umsetzen will, jetzt kann man natürlich ein bisschen mehr Druck machen und dann dauert es 12 Monate, aber 12 Monate braucht man. Und wenn man jetzt damit beginnt, dann ist es schon sehr spät. Da hilft natürlich so eine Vereinfachungsmöglichkeit oder so Übergangsvorschriften, um dann zielgerichtet erstmal die Minimum-Angaben zu erfüllen und dann kontinuierlich auszubauen. Weil eins ist klar, nach 3 Jahren gibt es diese Phase-In, wie man sie bezeichnet, nicht mehr. Die sind dann ausgelaufen.
Genau.
So, wie sieht's aus mit der Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts? Ich hatte es ja schon mal eingangs gesagt, aktuell in der Diskussion oder im Regierungsentwurf. Wir kommen auch gleich auf den Stand der Umsetzung der Richtlinie zu sprechen. Ist es vorgesehen, dass der WP das prüft. Es gibt eine kleine Öffnung für Drittanbieter, die das prüfen sollen. Nur bisher gibt es eben noch keine entsprechende Akkreditierung. Das heißt, in der aktuellen Form wäre es faktisch eine Vorbehaltsaufgabe gewesen. Das wird sich jetzt nochmal neu auftun, diese Diskussion, wenn das Gesetz nicht mehr kommt in der aktuellen Gesetzes- oder in der aktuellen, durch die aktuelle Regierung. Da wird man dann einfach warten müssen. Was ist zu nennen? In der aktuellen Version ist es so, dass der Nachhaltigkeitsbericht keinen eigenen Prüfungsbericht bekommt.
Ja.
Er kriegt aber einen eigenen Prüfungsvermerk. Das heißt, zukünftig werden wir nicht nur ein Bestätigungsvermerk in einem testierten Jahresabschluss finden, sondern wir werden auch den Bestätigungsvermerk und den Prüfungsvermerk dort drin enthalten haben. Und der Prüfungsvermerk wird sich dann nur auf den Nachhaltigkeitsbericht beziehen.
Was wir in dem Zusammenhang vielleicht auch einmal erwähnen müssen, es ist nicht zwingend so, dass der Abschlussprüfer auch der Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung sein muss. Ja, es muss in der aktuellen Version ein Wirtschaftsprüfer sein, aber es könnte theoretisch auch ein anderer Wirtschaftsprüfer sein, als der die Finanzberichterstattung prüft.
Ja, die Anfragen kommen auch Schritt für Schritt rein für solche Themen. Ist ja auch ganz spannend, ja, wenn man sich diesem Thema annimmt. Das macht auch Sinn, dass man sich ein bisschen darauf spezialisiert, weil es ist doch so neue Sichtweisen gibt und nochmal neue rechtlichen Anforderungen, dass man sich gut überlegen muss, ob man jetzt für 1-2 Mandate das macht oder nicht. Also ist sehr spannend in dem Fall und definitiv ein tolles Feld.
Genau. So, jetzt hast du angedeutet, wir haben aktuell noch keine Umsetzung in nationales Recht der entsprechenden EU-Richtlinie. Und jetzt kommen wir dadurch in eine Situation. Vor ein paar Monaten hat man noch so ein bisschen in andere EU-Länder geschaut, zum Beispiel in Österreich, die schon länger in der Situation waren, dass die Regierungsbildung sich hinzieht und nichts mehr umgesetzt wird, wahrscheinlich ins Gesetz. Jetzt haben wir in Deutschland diese Situation auch. Und das hat natürlich erstmal die Konsequenz, dass die PEIS, die kapitalmarktorientierten Unternehmen, die eigentlich schon für das Geschäftsjahr 2024 verpflichtet wären, eine entsprechende Berichterstattung aufzustellen, vermutlich dazu nicht mehr verpflichtet werden, wenn das Gesetz dieses Jahr nicht mehr kommt. Denn wenn das Gesetz in 2025 dann rückwirkend für das abgeschlossene Jahr 2024 umzusetzen wäre, das ist nach herrschender Meinung einfach nicht mehr möglich, für abgeschlossene Geschäftsjahre eine belastende Gesetzgebung dann noch einzuführen, rückwirkend. Und damit stellt sich natürlich die spannende Frage für diese PEIS, wie gehen sie damit um? Viele werden wahrscheinlich auch schon im Prozess relativ weit sein, sodass sie vielleicht freiwillig darüber dann berichten werden, vielleicht auch freiwillig das Ganze prüfen lassen werden. Das ist mit Sicherheit ja sehr individuell zu betrachten. Vielleicht sind manche auch ganz froh, da dann doch noch mal ein bisschen Zeitpuffer bekommen zu haben. Genau, aber für die PEIS ist es damit einerseits die rechtliche Situation sehr klar. Ja, sie können freiwillig darüber berichten, aber haben wohl keine gesetzliche Verpflichtung dazu. Und für die Großen, die dann ab 25 berichten müssen, wird sich zeigen, ja, wann das Gesetz in 25 dann umgesetzt wird. Hier kann man dann aber davon ausgehen, wenn das Gesetz entsprechend in 25 dann umgesetzt wird, dass die Verpflichtung dann auch für 25 wohl gelten wird.
Ja, die werden nicht drum rumkommen. Ja. Ja, und da gilt auch dieses Rückwirken nicht mehr, sondern das ist dann im jeweiligen Jahr dann quasi umgesetzt worden und damit dann auch verbindlich anzuwenden. Aktuell sind, ich glaube, von den 27 Mitgliedstaaten gibt es 16 Vertragsverletzungsverfahren oder
das kann gut 11. sein, ja.
Ich weiß nicht, aber es sind schon einige Länder der EU, die das nicht haben.
Wir sind nicht allein, ja.
Ja, genau, das wollte ich mal noch dazu sagen. Also es gibt einige Länder, die haben es schon, zum Beispiel Frankreich, ja, die haben es schon umgesetzt. Deutschland hinkt da hinterher, aber ist nicht allein. Also das ist ein großes Thema, was auch die ja, die Industrie auch beschäftigt, weil es halt doch wieder ein sehr großes Bürokratiethema ist. Mhm. Ja, man muss sehr viele Datenpunkte sammeln, werden auch nachher kurz drauf sprechen kommen. Also es ist schon ordentlich was los in der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
So ist es, ja.
Okay, bevor wir in die ESS reingehen, noch eine kleine Ergänzung. Bisher, oder ja, es ist vorgesehen, dass man zuerst mit der begrenzten Prüfungssicherheit prüfen muss. Mhm. Jetzt mal kurz für die WPs nochmal spezieller. Und dann zukünftig mit hinreichender Prüfungssicherheit, wie das ausgestaltet ist, wird man dann sehen. Wir werden nachher noch ganz kurz auf die Prüfungsstandards zu sprechen kommen, die es gibt. Ja, die man
oder
dafür
die es auch nicht gibt.
Oder eben auch noch nicht gibt. Aber auch hier, weil das gut reinpasst für den Beginn, nochmal diese Unterscheidung.
Genau.
Okay, Tobi, dann schieß mal los.
Ja.
Erzähl uns mal ein bisschen was über die ESRS.
Genau, wir haben die ESRS, die eben die Standards sind, in denen die Anforderungen über die Berichterstattung enthalten sind. Ja, ihr werdet in dem ganzen Zusammenhang immer die Abkürzung CSRD hören, ihr werdet die Abkürzung ESRS hören. ESRS sind am Ende die Standards, wo drin steht, über was zu berichten ist. Also sehr technisch, welche Angaben sind zu machen. So wie wenn ihr beim Lagebericht in den entsprechenden HGB-Paragraphen reinschaut und da steht dann drin, folgende Angaben habt ihr im Lagebericht zu machen. Insgesamt gibt es aktuell 12 ESRS. Was ist die Mehrzahl von ESRS? Ich weiß es nicht.
ESRS.
Schön. und dabei sind der ESRS 1 und der ESRS 2 so ein bisschen die übergeordneten Standards, die eben über alle ES- und G-Themen hinweg Angaben nennen, die verpflichtend sind. Die stehen insbesondere in dem ESRS 2. Ja, das ist dann eine umfassende Auflistung von generellen Angabepflichten. Und der ESRS 1, ich habe noch meine Probleme mit der Abkürzung, ist dann eher so ein bisschen vielleicht vergleichend mit dem Framework, das man aus den IFRS kennt, so ein bisschen zu betrachten, wo dann allgemeine Bestimmungen für die Berichterstattung, so ein bisschen Definitionen einfach drin sind, aber jetzt weniger konkrete Angabepflichten, die sie ergeben. Die sind dann, wie gesagt, aus dem ESRS 2 zu entnehmen. Und dann gibt es jeweils für die Themengebiete E, S und G themenspezifische Einzelstandards. Die nennen sich dann zum Beispiel im Bereich E, ESRS E 1 für den Klimaschutz. Dann haben wir einen für die Umweltverschmutzung, das Thema Wasser- und Meeresressourcen wird abgedeckt und die biologische Vielfalt und Ökosysteme. Und dann der ESRS E 5 beschäftigt sich noch mit dem Thema Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft. Und das sind so die großen Standards, die sich dann eben mit dem Thema Umwelt und Klima beschäftigen. Und dann haben wir im Bereich S und G jeweils einzelne Standards noch. Im S gibt es insgesamt 4 Standards, die sich eben mit Sozialthemen, vor allem dann auch Mitarbeiter und Arbeitskräfte, aber auch alles, was mit irgendwelchen sozialen Gruppen im Umfeld des Unternehmens zu tun hat, beschäftigen. Und es gibt den ESRS G1 zum Thema Governance, da geht es um die Unternehmenspolitik.
Ja, zukünftig sollen die sektorübergreifenden Standards, wie man sie bezeichnet, die der Tobi jetzt gerade vorgestellt hat, noch um sektorspezifische Standards erweitert werden. Du hattest mal gesagt, Öl, Gas ist da genannt. Ich denke auch Banken, Versicherungen werden auch ihren eigenen bekommen. Da arbeitet die EFRAG noch dran. Wer ist die EFRAG oder was machen die? Das ist, die gehören zur Europäischen Kommission, beziehungsweise ist dort oben eine Abteilung, eine Behörde, die diese ESRS geschrieben haben. Mhm. Ja, also aus deren Feder kommt es. Auch hier ein kleiner Hinweis. Die veröffentlichen auch immer sogenannte Implementation Guidance. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Die IG. Ja, also sehr viele Abkürzungen. IG 1, 2, 3, zum Beispiel zum Thema Wertschöpfungskette, zum Thema doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Jetzt auch zum Transition Plan haben sie jetzt neuesten, ich glaube, das ist der IG 4 sogar jetzt veröffentlicht. Also da kommen sehr viele Informationen, sehr viele Hilfestellungen. Vermutlich auch, weil sie das Feedback bekommen, dass sie zu kompliziert sind. Ja, eigene Meinung. Aber die unterstützen da und da kann man immer mal nachschauen. Also die E-Frage ist definitiv ein guter Anlaufpunkt, um sich weitere Informationen zu holen.
Ja, also falls ihr irgendwie Sorge hattet, dass ihr irgendwann alles auf der Welt gelesen habt, hier eröffnet sich ein neues Feld, wo ihr ganz viel lesen könnt und ganz viel euch mit neuen Themen beschäftigen könnt, auf jeden Fall.
Und dann nur, dass wir es einmal angesprochen haben und dann lassen wir es auch bei der Übersicht der ESRS schon so stehen. Diese übergeordneten Themen, zum Beispiel die ESRS E2 zum Thema Umweltverschmutzung, der gliedert sich wiederum auf in verschiedene Subthemen, ja. Thema Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, Bodenverschmutzung, Verschmutzung von lebenden Organismen und Nahrungsressourcen, das habe ich so falsch abgelesen, besorgniserregende Substanzen und besonders besorgniserregende Substanzen. Ja. So, das sind so ein bisschen die Themenpunkte, die gliedern sich dann nochmal jeweils auf und man sieht jetzt schon, jetzt wird schon sehr detailliert und ein sehr spezifisches Gesetz, ja, wo man, oder sehr spezifische Standards, wo man genau reingucken muss und was immer sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich mit diesen ISLs beschäftigt, ist, genau lesen, ja, weil es sehr spezifisch ist. Ein Und oder May und Shall ist dann doch unterschiedlich und elementar für die spätere Berichterstattung.
Und da hast du schon ein wichtiges Thema auch nochmal ein bisschen aufgemacht. Ja, es sind natürlich die Originalstandards sind in Englisch geschrieben. Es gibt deutsche Übersetzungen dazu. Ja. Die Übersetzungen werden immer besser. Es werden immer wieder neue Versionen auch veröffentlicht, weil da am Anfang einfach auch Übersetzungsfehler drin waren. Im Zweifel schaut einfach mal in die englische Version, gerade wenn es um könnte, hätte, wäre, und so weiter geht, schaut lieber nochmal ins Englische rein, ob da die Übersetzung etwas unglücklich gewählt war oder wenn ihr irgendwelche deutschen Begriffe nicht so 100% nachvollziehen könnt, schaut nochmal ins Englische rein, dann wird es vielleicht klarer, vielleicht auch nicht.
Ja. So, ich würde sagen, das reicht als Überblick der ISS. Also beschäftigt euch mal damit, da gibt es auch gute Übersichten, wenn man dann nochmal sieht, diese Querschnittstandards, ISS 1 und 2 und dann diese sektorübergreifenden Standards ISG. Ja, und dann auch schon die ersten Entwürfe zu den sektorspezifischen Standards, wobei die aktuell noch keine große Relevanz haben.
Und auch politisch noch sehr diskutiert sind.
Ja. Okay, Tobi, wir wollten eigentlich eine relativ kurze Folge machen, müssen wir uns ein bisschen beeilen zum Thema Taxonomieverordnung.
Ja, da geben wir nochmal einen kurzen Überblick und dann machen wir jeweils eine spezielle Folge. Genau, ich kann mal kurz, was ist die Taxonomieverordnung? Das ist eigentlich letztendlich eine Angabepflicht, die im Ganzen zu machen ist, beziehungsweise vereinfacht gesagt, 3 Kennzahlen plus ein bisschen Anhang, der zu veröffentlichen ist. Vom Zeitaufwand, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man diese Berichtsangaben aufstellt, ist es aber absolut nicht zu unterschätzen, da man im Grunde ja seine ganzen Wirtschaftstätigkeiten, wie das die Verordnung nennt, analysieren muss. Ziel ist es der Taxonomieverordnung, am Ende grüne, in Anführungszeichen, Wirtschaftstätigkeiten rauszufiltern und darzustellen. Und der Grundgedanke dahinter finde ich eigentlich ganz charmant. Man versucht nämlich in 3 Kennzahlen, in einer CapEx-Größe, in einer OPEX-Größe und für den Umsatz, 3 Kennzahlen in Prozent darzustellen, wie viel davon eben grün und damit aus Sicht der EU ja besonders förderungswert ist sozusagen. Und ja, in 3 Kennzahlen einfach darzustellen, wie hoch der Anteil ist. So viele Fallstricke und Detailfragen sich dann da auch ergeben mögen.
So, und wie geht man da vor? Man guckt sich das Unternehmen an und dann bespricht man mit den jeweiligen Ansprechpartnern, was für Aktivitäten habt ihr überhaupt in eurem Unternehmen? Das sind nicht nur Aktivitäten im Hinblick auf Umsatzerlöse, also ich sag mal Revenue Streams, wie wir sie aus der Jahresabschlussprüfung kennen, sondern das könnten auch Aktivitäten sein, beispielsweise Einspeisung von Strom über eine Photovoltaikanlage. Das ist auch eine Aktivität des Unternehmens. Das heißt, man geht die ganze Liste durch, bespricht, ist das Thema für euch relevant oder nicht. So, falls man sagt, okay, man hat jetzt eine dieser Aktivitäten, die in der Taxonomieverordnung definiert wurden, identifiziert, ja, und die ist da drin genannt, dann habe ich im ersten Schritt die taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten, wie der Tobi jetzt auch gerade schon gesagt hat. Und dann schaue ich mir an, erfüllt es gewisse Kriterien, diese Wirtschaftstätigkeit, auch die vorgegeben wurden in Taxonomieverordnung im Hinblick auf die Taxonomiekonformität. So, und was ist es? Also da gibt es verschiedene Kriterien. Das eine ist die Substantial Contribution, also es muss wesentlich eins der Ziele unterstützen. Ja, das sind 6 Ziele, die EU vorgegeben hat in der Taxonomieverordnung. Denn darf es ein anderes Ziel nicht schädigen? Also beispielsweise.
Ja, ich glaube, das gutes Beispiel ist immer, wenn ich jetzt einen Solarpark irgendwo aufbaue, dann ist es einmal, fördert es natürlich den grünen Strom sozusagen. Wenn ich dafür jetzt aber in einem Naturschutzgebiet einen Wald abholzen muss und dort dann meinen Solarpark reinbaue, dann schädigt es halt in dieser Hinsicht andere Ziele und hat damit Sinn und Zweck einfach nicht erreicht.
Ja, oder ein anderes Beispiel, was ich immer ganz gerne sage, ist eine Turbine zur Streu, so eine Wasserturbine, mit der man Strom erzeugen kann. wenn man die natürlich in den Flussbett einbaut, die ganzen Fische schreddert, wie es man bei meinem Angelschein damals gelernt habe, dann ist es zumindest mal zweifelhaft, ob das wirklich allen Zielen so förderlich ist oder ob man da nicht entsprechende Maßnahmen eingeleitet hat. Naja, schlussendlich sind es die sogenannten Do Not Significant Harm Kriterien und Do No Significant Harm Kriterien. Das ist je nachdem, wie man fragt, spricht das anders das aus. Stimmt. Aber es gibt eine klare Definition davon. Ich lasse das mal so
no
stehen.
No ist, glaube ich, richtig. Aber
Und das dritte Kriterium muss sein, diese Minimum Safeguards Anforderungen, die sind ein bisschen größer, als man denkt. Da braucht man auch wieder einen eigenen Due Diligence Prozess und so weiter. Und da muss man ein bisschen genauer hinschauen, weil das auch ein bisschen unterschätzt wird, ja, tatsächlich. Das hat sehr große Überschneidungen mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder mit der CSDDD. Aber da werden wir nochmal genauer drauf kommen. So, wenn ich alle diese Kriterien erfülle oder beziehungsweise ich nicht erfülle, je nachdem, wie ich es betrachte, dann komme ich in die sogenannte Taxonomie-Konformität. Das heißt, diese Wirtschaftstätigkeiten, die davor grau waren, also fähig waren, sind jetzt grün. Und dann muss ich mir anschauen, wie hoch ist dieser grüne Anteil an meinen Gesamtausgaben, OPEX oder Investitionen, CAPEX oder Umsatz. So, und das ist das Schöne, weil damit können wir umgehen als WPs. Also das ist ganz klassisch aus der Finanzbuchhaltung ablesbar. Da geht es dann wieder viel drum, wie ist mein Kontenrahmen, Kontenstruktur, wie sind die Prozesse, wie werden diese Zahlen ermittelt. Also das, was wir kennen, nur mit einer anderen Betrachtungsweise.
Genau. Ja, also wir werden alles in der gesonderten Folge nochmal detaillierter betrachten. Wenn ihr jetzt irgendwie zwei Begriffe aus dieser Folge zur Taxonomieverordnung mitnehmen möchtet, dann merkt euch taxonomiefähig und taxonomiekonform und merkt euch, dass es eben in der Verordnung lange Kataloge gibt mit Wirtschaftstätigkeiten und auch sehr technischen Kriterien, die eben zu erfüllen sind.
Ja, wir werden ein paar schöne Beispiele raussuchen.
Genau. Gut, jetzt sprechen wir noch ganz kurz über die Prüfung. Mhm. Du hast vorhin schon angedeutet, es ist so vorgesehen aktuell, dass man zunächst die ersten Jahre mit einer begrenzten Sicherheit prüfen muss als Wirtschaftsprüfer, die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also eben nicht wie in der Finanzberichterstattung mit hinreichender Sicherheit. Da kann man jetzt sehr philosophisch diskutieren, was heißt hinreichende Sicherheit. Oft werden ja die 95% so ein bisschen genannt. Die begrenzte Sicherheit liegt irgendwo darunter, aber da hat natürlich eine sehr weite Range, was das dann am Ende heißt. Muss man sich auch im Einzelfall so ein bisschen einfach angucken und vom Risiko des einzelnen Unternehmens wahrscheinlich abhängig machen. Es gibt Prüfungsstandards, ja, die aktuell zumindest in Entwürfen vorliegen. Da gibt es einmal einen ganz neuen, den ISA 5000. Der hat aber explizit noch keine Anerkennung in der EU, sondern ist eben ein entsprechender Entwurf. Der könnte aber vielleicht zukünftig der Prüfungsstandard sein, auf dem dann die Prüfung basiert. Definitiv. Wir werden sehen, wie sich da die EU entscheidet.
Das wird er werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt sonst auch nicht viel ehrlicherweise anderes und der ist schon ausgelegt auf diese Nachhaltigkeitsberichterstattung. Der wird wahrscheinlich dann konkretisiert werden, wieder durch Textziffern, so wie wir es auch bei den ISAs kennen und ist auch ein guter Ansatzpunkt. Und wenn man den mal liest, ehrlicherweise kommt der einem sehr bekannt vor. Also dieser risikoorientierte Prüfungsansatz ist auch dort abgebildet.
Ja, definitiv.
Genau, aber weil es eben noch nicht ganz klar ist, welchen Standard man anwendet, gibt es noch einen zweiten, den man für sowas in der Vergangenheit immer ganz gern genommen hat, den ISA E3000. Mhm. Der ist sehr generisch, ja, der ist nicht für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Aber in unserer Schulung haben wir jetzt kennengelernt, für jemanden, der da ein bisschen involviert war, dass der ISSA, also ISA 5000, abgeleitet wurde aus dem ISA E3000. Das heißt, die sind sehr verwandt, nur mit dieser Modifikation auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Genau.
Okay,
so, das war der kleine Ausflug in die Prüfung und damit haben wir einmal versucht, einfach einen Überblick und gewisse Begriffe euch mal ein bisschen näher zu bringen. Wie gesagt, wir werden jetzt auf einzelne Blöcke davon in den nächsten Folgen detaillierter eingehen und ja, finden, das ist ein ganz spannendes Thema, ein neues Feld, mit dem man sich beschäftigen darf. Mhm. Ja, so viel Ärger man manchmal auch mit den Details hat, weil einfach vieles noch unklar ist und aber es ist eine spannende Aufgabe und wir freuen uns da auch auf die Aufgaben, die auf uns zukommen, ja, in der Praxis.
Definitiv. So, Tobi, nicht, dass du es vergisst.
Ja.
Ich habe dir eine Einladung gemacht.
Ja, deine Zusammenfassung.
Ich würde sagen, die Bühne gehört dir. Auf was geht's los? Eine Minute.
Okay. Wir haben uns heute einen Überblick über die Nachhaltigkeitsberichterstattung gemacht. Dabei ist wichtig zu wissen, dass der Erstanwendungszeitpunkt aus der EU-Richtlinie grundsätzlich so ist, dass PEIS ab 2024 berichten müssen, alle großen Kapitalgesellschaften ab dem Jahr 2025. Es gibt Übergangsvorschriften und Vereinfachungsregelungen für abhängig von der Größe des Unternehmens, welche Angaben zu machen sind. Die Berichterstattung wird zukünftig Teil des Lageberichts sein und ist dann auch prüfungspflichtig, aktuell als Vorbehaltsaufgabe für den WP vorgesehen. Das Problem ist, dass die nationale Gesetzgebung in Deutschland noch nicht umgesetzt ist. Hieraus ergeben sich dann entsprechende Unsicherheiten. Insbesondere wird wohl die Pflicht für PIs im Jahr 2024 wegfallen. Dann haben wir uns mit den ESRSen beschäftigt. Es gibt insgesamt 12 Stück. Wichtig ist, dass der ESRS 1 und 2 als Querschnitt ein bisschen über den ganzen Themen stehen, mit generellen Angabepflichten und Definitionen. Dann gibt es jeweils zu E, S und G, Environment, Social und Governance, themenspezifische Standards mit Angabenpflichten. Und zukünftig werden auch noch sektorspezifische Standards dazukommen. Wir haben als nächstes dann die Taxonomieverordnung. Hier geht es darum, sogenannte grüne Wirtschaftstätigkeiten zu identifizieren. Wir müssen also zuerst für die Wirtschaftstätigkeiten des Unternehmens definieren, ob sie taxonomiefähig sind und dann können wir prüfen, ob sie taxonomiekonform sind. Ja, ich glaube, das würde ich mal so als Zusammenfassung dastehen lassen.
Lass mal stehen, Tobi. Sehr gut. Okay.
Danke.
Nein, passt. Cool. Ja, freut uns. Wir hoffen jetzt auch wieder vermehrt, unseren Zeitplan einhalten zu können.
Wir sind ständig im Urlaub, deswegen kommen wir leider.
Ja, ganz schlimm. Mein Urlaub macht alles kaputt. Nein, Spaß beiseite. Und wir freuen uns und insbesondere auf dieses Thema, weil das doch sehr spannend ist. Ja. Bei Fragen gerne melden, bei Wünschen auch gerne melden.
Unbedingt.
Wir haben die letzte Woche sehr viele Fragen bekommen, die wir noch nicht beantwortet haben. Schande über uns.
Aber auch. Das war auch eine Bitte, dass wir doch hierzu Folgen machen.
In
haben wir hiermit erfüllt.
Wir werden uns melden. Die letzten Wochen waren ein bisschen trubelig und auch auf krankheitsbedingten Sachverhalten schwieriger. Also, wir freuen uns. Schönen Tag noch.
Macht's gut. Bis bald.
Ciao.
Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.